Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise zu mehr Nachhaltigkeit anschließen können und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Dabei nehmen wir euch ja auch immer mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es alle braucht und auch alle Unternehmen braucht, um wirklich für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wir, das sind wir, Manis und ich. Moin, Nies, wie geht's dir?
Moin, Maike, mir geht's sehr gut. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende in St. Peter-Ording.
Ah, schön.
Und ohne Schleichwerbung jetzt zu machen. Und es war total schön, weil die Sonne wieder so rauskam und man so richtig so schon mit Füßen ins 5 Grad kalte Wasser gehen konnte und so. Und das hat man so richtig geerdet und merkt man halt so wieder, oh, wie die Lebensgeister wieder erwachen. Also richtig Lust auf Frühling. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, danke. Also ich freue mich auch über die Sonne, die mehr kommt. Ich würde trotzdem niemals meine Füße in 5 Grad kaltes Wasser, also auf gar keinen Fall, das wird bei mir nicht passieren. Also das Wochenende habe ich auf jeden Fall auch gebraucht. Wir hatten letzte Woche eine tolle Jubiläumsfeier. Wir sind nämlich 25 geworden als Firma. Und ich sag mal so, das ging bis in die frühen Morgenstunden. Genug zu uns, würde ich sagen. Wen haben wir denn heute da, Nils? Worum geht's?
Wir haben Annika Matte da. Und Annika, dein Herz schlägt für den Handel. Begonnen hast du deine Karriere in der Mode bei Peek & Cloppenburg, hast du einen kurzen Abstecher Richtung NGO gemacht, dann bist du wieder zurück zum Handel gekommen. Dieses Mal allerdings in eine ganz andere Branche, nämlich den Möbelhandel, und zwar zu Möbel Ehrmann. Wir freuen uns heute mehr über diese spannende Branche zu erfahren, die bei den Nachhaltigkeitsthemen auch viel Potenzial hat, weil es natürlich um viele Materialien geht und viel Zulieferung und so weiter und so fort. Und insofern bin ich schon total gespannt auf den Austausch mit dir. Annika, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's ja sehr gut. Bei uns ist so richtig der Frühling ausgebrochen. Also ich bin aktuell bei uns im Office in Landau in der Pfalz und mit schönem Blick auf die Weinberge. Und es ist Frühling, blauer Himmel, von daher mir geht's ja sehr gut.
Schön, voller Energie. Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Wir beginnen immer mit derselben Frage am Anfang. Nämlich, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also hat dich das schon immer beschäftigt? Hast du dich danach auch ausgerichtet? Gab es irgendwie ein entscheidendes Ereignis? Kannst du uns da ein bisschen Kontext geben?
Ja, ich glaube, bei mir war es so ein relativ klares so Gen Z-Purpose-Thema. Also ich hatte in meinen Stationen, die ich davor so im Laufe meiner Karriere hatte, immer wieder, ich nenne das What-the-fuck-Momente. Also ich hatte so Momente, wo ich mir eben gedacht habe, was mache ich hier eigentlich und wofür setze ich mich ein? Und ja, irgendwie so die Summe der What-the-fuck-Momente hat dann dazu geführt, dass ich den MBA in Sustainability Management angefangen, beziehungsweise davor erstmal gesagt habe, okay, ich möchte einfach meine Arbeitsleistung für im weitesten Sinne nachhaltige Entwicklung mich dafür einsetzen und um das auf ein professionelles Level zu bringen und auch einfach, weil ich wissensdurstig war, habe ich dann den MBA in Sustainability Management an der Leuphana-Universität angefangen. Und kann auf jeden Fall sagen, das war rückblickend betrachtet eine meiner besten Lebensentscheidungen.
Ja, spannend. Haben wir ja auch immer wieder Studenten bei uns.
Ja.
Und das ist halt auf alle Fälle auch total gut. Also habe ich auch den Eindruck, dass es schon eine hohe Belastung ist für den Einzelnen oder die Einzelne, aber dass es eben auch eine echt tolle Kraft entwickelt. Ja, jetzt Möbelbranche. Wie steht's denn da aus deiner Sicht um die Nachhaltigkeit?
Ja, ich glaube, die Möbelbranche, wenn man sie so im Allgemeinen betrachtet, steht noch relativ am Anfang. Gleichzeitig möchte ich auch fairerweise sagen, dass es einfach einige Hersteller gibt, die wirklich das Thema schon super lange und auch sehr, sehr ganzheitlich behandeln. Also zum Beispiel Team 7, die sind auch bei uns im Sortiment, die machen das Thema schon super lang, sehr, sehr ganzheitlich, sehr, sehr gut. Waren schon lange Vorreiter, wo das Thema Nachhaltigkeit noch nicht mal ansatzweise in der Presse war. Von daher gibt es einige, ich sag mal, alteingesessene Vorreiter. Dann gibt es auf jeden Fall auch gerade einige, ich sag mal, innovative Brands, die gerade so aufkommen. Wir haben zum Beispiel jetzt seit letztem Jahr Recozy, die machen aus Rezyklaten, also aus recyceltem Plastik im 3D-Drucker, verschiedene Einrichtungsgegenstände. Und ja, das funktioniert super gut und es ist total schön zu sehen, dass es da einfach auch junge Unternehmen gibt, die da nochmal einen anderen Approach haben. Und ganz allgemein betrachtet würde ich sagen, dass aktuell Also gerade auch, wenn man es jetzt mit der Textilbranche vergleicht, ist die Awareness auf das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so da. Vor kurzem gab es eine Doku von Arte über IKEA und wie IKEA quasi, wie viel Holz die hier einsetzen, wie viel abgerodet wird und inwiefern die Müllbranche auch im Allgemeinen einen Impact hat auf, ja, auf Wälder und auf Nachhaltigkeit einfach auch. Und seit dieser Arte-Doku ist mein persönliches Gefühl, dass sich da richtig viel tut. Also, dass auf einmal die ganze Branche so ein bisschen wachgerüttelt wird. Parallel kommt ja jetzt dieses EU-Entwaldungsgesetz, was natürlich dem ganzen Thema auch nochmal, ja, ordentlich Dynamik verschafft auch. Von daher noch nicht so weit, aber wir werden auf jeden Fall mit vielen Mitstreitern das Thema groß machen in der Branche.
Wenn wir dann auf die Möbelbranche wieder schauen und vor allem auf die produzierenden Unternehmen, also verstanden sozusagen, es geht viel um Rohstoffe, also wo bekomme ich mein Holz beispielsweise her? Siehst du noch mehr Potenzial, wenn man auf die ganze Wertschöpfungskette schaut, also auf die Verarbeitung, wie das alles dann weiterverarbeitet wird, etc.? Oder wenn man dich jetzt fragen würde, also wo müsste man jetzt mal wirklich ansetzen, damit auch wirklich tatsächlich ein Impact passiert? Sind wir wirklich bei den Rohstoffen und wo sie herkommen?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben in der ganzen Wertschöpfungskette große Hebel. Gerade auch das Thema Kreislaufwirtschaft ist, glaube ich, in der Möbelbranche noch sehr am Anfang. Und tatsächlich, Möbelbranche ist ja von der Varianz an, welche Materialien haben wir ja auch einfach sehr, sehr breit. Also wir haben irgendwie Holzprodukte, wir haben Porzellan. Also es sind unterschiedlichste Materialien, mit denen man arbeitet. Schaumstoff bei Matratzen, Elektrik bei Küchen. Also es ist schon sehr, sehr breit. Von daher, es ist auf jeden Fall komplex, aber wir werden das Thema auf jeden Fall angehen.
Ja, wenn ich bei euch mal schaue, wenn ich auf euer Geschäftsmodell schaue als Händler, ne, dann geht es natürlich eigentlich schon darum, klar, natürlich auch Umsatz zu machen und auch Dinge zu verkaufen. Das ist ja euer Zweck. Und gleichzeitig habt ihr ja eben auch einen gewissen Hebel. Welche Hebel versucht ihr denn da tatsächlich zu nutzen? Also welche Hebel glaubst du, dass ihr in der Hand habt und wo wird denn auf euch auch gehört?
Ja, ich sage immer, dass wir die Rolle des Gatekeepers haben. Und in dieser Rolle des Gatekeepers haben wir aus meiner Sicht eigentlich zwei große Funktionen. Die eine ist die Sortimentsgestaltung. Also quasi, dass wir einfach dafür sorgen, dass zunehmend nachhaltigere Produkte in unser Sortiment gelistet werden, dass wir verschiedene Mindeststandards haben, nach denen wir bewerten, wann darf ein Produkt überhaupt in unser Sortiment und wann nicht. Und der zweite Hebel ist aus meiner Sicht, ich sag mal, der Bereich Marketing, externe Kommunikation, wo es unsere Rolle ist, eben auch für Transparenz zu sorgen, wo wir einen Kunden, der sich für nachhaltige Produkte interessiert, auch einfach transparente Informationen über das Produkt geben können, ihn informieren und aber auch inspirieren können und das optimalerweise auch so ein bisschen diese nachhaltigen Produkte, ja, spannend und inspirierend rüberzubringen.
Ihr bindet ja auch eure Auszubildenden irgendwie ein in den ganzen Prozess. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, also warum ihr das tut, und wie das auch so aufgenommen wird?
Ja, warum wir das machen? Ich glaube, das ist schon so ein Projekt, was auch getrieben ist dadurch, dass unsere Geschäftsleitung das Thema Bildung, Weiterbildung sehr, sehr wichtig ist, auch gerade im Auszubildendenbereich. Und natürlich das Thema Nachhaltigkeit hat ja auch einen großen Bildungsfaktor, weil ja auch einfach intern das ein kultureller Change-Prozess ist. Und das Schöne ist ja auch, unsere Auszubildenden sind irgendwie in allen Bereichen unterwegs. Das heißt, wir schaffen es dadurch natürlich auch, dass wir in den verschiedenen Bereichen Nachhaltigkeit auch eine Awareness bekommt. Die Azubis fanden das ganze Thema mega spannend. Also ich war total beeindruckt, wie viele Ideen die entwickelt haben. Und was ich eigentlich so das mitunter coolste Feedback fand, war, dass sie letztes Jahr nach der letzten Projektphase haben sie gesagt, sie wollen dieses Jahr noch stärker quasi in die Umsetzung gehen. Also dass sie wirklich Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen umsetzen und entsprechend auch einfach partizipieren an dieser Entwicklung. Fand ich ein sehr spannendes Thema, vor allem auch, weil gerade so der Generation ja immer so ein bisschen Trägheit etc. vorgeworfen wird, aber die hatten voll Power und die wollen irgendwie auch einfach, ja, Dinge in die Umsetzung bringen, ist nicht cool.
Ja, du hattest das ja angesprochen, dass das auch ein Thema ist, was von eurer Geschäftsführung gefördert wird. Wie würdest du denn grundsätzlich die Rolle der Geschäftsführung, bei euch ja auch der Inhaber, halt in Bezug auf dieses Thema Nachhaltigkeit sehen und halt eben auch, wie wirst du da eingebunden?
Also meine Position ist aktuell direkt bei der Geschäftsleitung angesiedelt und bei uns ist es so, also Möbel Ehrmann ist ein mittelständisches Unternehmen aus Rheinland-Pfalz und familiengeführt. Und wir haben tatsächlich eine Senior- und Junior-Geschäftsleitung, die auch sehr einheitlich hinter diesem Thema stehen. Und ich arbeite mit der Junior-Geschäftsleitung sehr intensiv an dem Thema. Die pushen das einfach auch sehr stark und die haben mich im Endeffekt auch eingestellt. Also es ist im Endeffekt einfach ein Thema, was von der Geschäftsleitung, die stehen da komplett dahinter. Und es macht meine Arbeit natürlich auch deutlich leichter.
Kann man bei einigen familiengeführten Unternehmen gerade beobachten, dass die nachziehen, sozusagen das Thema Nachhaltigkeit nochmal direkt prominenter auch platzieren. Total interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist was wir sehr stark sehen. Und zwar auch, ehrlicherweise arbeiten wir auch mit einem anderen Möbel-Einzelhändler noch zusammen, mit Möbel Hardegg. Und das ist tatsächlich eine ähnliche Situation. Also da kommt auch jetzt gerade die jüngere Generation nach. Und die haben jetzt auch eine Nachhaltigkeitsmanagerin angestellt. Von daher, ich glaube, dieser Generationenwechsel, der ja begünstigt das auf jeden Fall, dass solche Themen auch nochmal mehr gefördert werden.
Wie schätzt du das denn, wenn wir nochmal wirklich auf die Kunden schauen ein? Weil, also ich erlebe, ich bin ja selber auch Konsumentin und oft ist, also der Wille ist da sozusagen, das ist ja natürlich logisch, aber oft ist auch die Frage, fühlt man sich ausreichend informiert? Was spielt natürlich hier und da nochmal Greenwashing mit rein? Also wenn eben auf der Couch steht, ist grün, dann glaube ich das erstmal, aber das ist dann ja auch oft wieder oft naiv und dann kommt im Nachhinein eben doch wieder raus, dass das nicht stimmt. Also wie schätzt du das denn ein und platziert ihr die dann auch nochmal prominenter, versucht ihr auch nochmal Informationen darum zu geben oder ist das gar nicht so ein Need, den ich hier aufgemacht habe, dass die auch nachhaltig kaufen wollen, das eben auch tun?
Ja, also ich finde, zum einen sollte man irgendwie niemals irgendwie so den einfach von dem Kunden sprechen, weil was wir einfach aus dem Marketingbereich ja immer machen, ist auch einfach von Personas zu sprechen und das finde ich einfach auch wichtig in dem Bereich, so diese Brille auch aufzuhaben, dass es vermutlich gerade oder dass es eine Persona gibt, die interessiert sich für Nachhaltigkeit, in denen ist das super wichtig. Dann gibt es vielleicht eine, die, wenn man sie inspiriert, dann würden sie ein nachhaltiges Produkt kaufen. Und dann gibt es mit Sicherheit auch welche, die wirklich sagen, es ist mir vollkommen egal. Und unsere Aufgabe ist ja, für die, denen es wichtig ist, ein Angebot zu schaffen und entsprechend das transparent zu kommunizieren. Und Königsdisziplin ist natürlich dann, wenn wir es schaffen, auch die zu inspirieren und die aktuell sagen, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Genau, von daher finde ich so ein bisschen, ja, ich bin nicht so ein Fan von diesem, ja, der Kunde will das ja nicht. Und vielleicht noch abseits davon, wir haben auch letztes Jahr eine relativ umfangreiche Umfrage zu dem Thema gemacht und unsere KundInnen befragt, wie wichtig ihnen verschiedene Nachhaltigkeitsthemen sind. Und die haben damals eben gesagt, dass es ihnen, also 90% unserer Kunden haben zum Beispiel gesagt, dass sie sich transparente Informationen über Nachhaltigkeitseigenschaften unserer Möbel und Einrichtungsgegenstände wünschen. Von daher an der Stelle hatten wir ein sehr eindeutiges Bild, dass es ihnen wichtig ist. Dann muss man natürlich gleichzeitig sagen, der Kassenzettel spricht aktuell noch nicht diese Sprache, dass 90% der Kunden sagen, möchte ich haben. Und ich glaube, das ist jetzt halt multifaktoriell. Also das spielt natürlich rein, dass wir durchaus auch noch Hausaufgaben haben, was die Transparenz betrifft, was das Sortiment und das Angebot betrifft. Dann gibt es sicher auch Konjunkturthemen und Inflationsthemen, dass Menschen vielleicht auch preissensibler sind. Es gibt viele verschiedene Bereiche, die da, glaube ich, mit reinspielen. Am Ende des Tages werden wir uns auf die Bereiche fokussieren, auf die wir einen Einfluss haben, nämlich ein Sortiment zu entwickeln, was für die Zielgruppe, denen das wichtig ist, wo wir eben das entsprechende Angebot haben und zum anderen einfach durch coole, inspirierende Kommunikation die Produkte, ja, sexy zu machen am Ende des Tages. Und dann können wir nochmal sprechen, ob der Kunde einfach wirklich nicht will.
Ich stelle mir das auch echt schwierig vor, jetzt im Hinblick auf die Beschäftigten im Unternehmen. Also die müssen ja auch wissen, ist das jetzt nachhaltig? Was ist da dran halt besonders? Du hast natürlich auch ein Datenthema auf der einen Seite, aber sicherlich auch ein, ja, ich sag mal ein Trainingsthema. Seht ihr das auch so oder wie ist da eure Erfahrung?
Ja, ich glaube, die tatsächliche, also um einfach da ganz offen zu sein, wir stehen da noch nicht und wir haben das Thema auf dem Schirm, dass wir intern auch einfach am POS den Mitarbeitenden weiterbilden möchten, sind das Thema da tatsächlich noch nicht angegangen, wird tatsächlich ein Azubi-Projektthema werden jetzt dieses Jahr. Was man vielleicht tatsächlich auch noch sagen kann, es gibt aktuell ja auch auf der Industrieseite Themen, die es unseren VerkäuferInnen durchaus erleichtern werden. Also zum Beispiel werden wir jetzt das erste Produkt listen, was einen digitalen Produktpass hat. Das ist natürlich super, weil der Verkäufer braucht oder die Verkäuferin brauchen ja auch einfach die entsprechenden Informationen, um überhaupt entsprechend beraten zu können. Und genau, von daher, wir haben es auf dem Schirm, wir stehen noch nicht so ganz. Gleichzeitig, man muss einfach sagen, wir sind auch durchaus viel mit verschiedenen Compliance- und auch Datenerfassungsthemen aktuell beschäftigt und steht aber auf jeden Fall auf der Roadmap.
Jetzt haben wir ja die Kundinnen schon mal angeschaut, auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Geschäftsführung, deine Rolle. Wie sieht's denn eigentlich mit den Lieferanten aus? Wie nimmst du das denn auf deren Seite wahr? Passiert denn da schon was? Sehen die das halt schon? Nutzen die das halt schon? Also sag mal, kommt von da auch Impulse oder ist das eher sowas, dass ihr da stupsen müsst?
Ja, ich glaube, das ist unfassbar unterschiedlich. Also da gibt's definitiv welche, wo man irgendwie immer wieder anklopft und es tut sich sehr wenig. Und es gibt andere, die total innovativ und proaktiv sind und hängt vermutlich auch einfach damit zusammen, ob das ein Unternehmen gerade einfach auch auf Geschäftsleitungsebene das gerade strategisch bearbeitet oder nicht. Und ja, gleichzeitig muss man definitiv auch sagen, allein aus Regulatorikgründen auf einem Minimalbereich werden sowieso jetzt alle sich da irgendwie auf den Weg machen.
Jetzt hatten wir ein paar Mal das Thema Regulatorik auch. Das hat ja wahrscheinlich auch ganz viel dann auch mit deiner Rolle zu tun und den Aufgaben, die du so zu erledigen hast im Team. Was sagst du denn, hilft die Regulatorik auch einer Rolle wie deiner sozusagen auch nochmal um intern eben auch nochmal einen gewissen Wirksamkeitsstellenwert? Oder ist es auch so, dass es sich oft eben dann doch auch wie so jemand, der einem ins Hausaufgabenheft schreibt, was es zu tun gilt? Also kannst du da nochmal so ein bisschen, wie du persönlich die Regulatorik wahrnimmst, aber was ist auch für so eine Rolle wie deine eben machen kann im Unternehmen?
Ja, also definitiv kann man aus so der Unternehmensseite sagen, es kommt gerade einfach sehr geballt sehr viel und es wäre vollkommen gelogen zu sagen, ja, das machen wir schon alles und läuft und natürlich ist mir absolut bewusst, dass das der richtige Weg ist und dass wir diese Themen einfach auch angehen müssen. Ja, einfach mal auch aus der Perspektive von jemandem, der das einfach auch umsetzt, kann ich definitiv auch sagen, dass es einfach super viel ist, was da gerade parallel kommt. Also im Endeffekt CSRD, EU-Taxonomie, jetzt haben wir bei unserem Bereich ist auch einfach EU-Entwaldungsgesetz ein Riesenthema aktuell. Ich finde es total krass, weil es in den Medien nicht so präsent ist und es aber echt ein ziemlich großes Thema eigentlich ist. Also alle Unternehmen, die in irgendeiner Form handeln oder Produkte, die mit Holz in Verbindung zu bringen sind, das bedeutet Palmöl, Leder, Holz in jeglicher Art etc., da muss ein Nachweis erbracht werden, dass sie aus einem entwaldungsfreien Gebiet kommen. Quasi in unserem Beispiel jetzt, also wir müssen bis Ende des Jahres über jegliche Produkte, die wir aktuell einkaufen oder die bei uns schon in den Stores sind, einen Nachweis bringen, dass die entwaldungsfrei sind. Und diese Daten müssen wir dann quasi an eine europäische Datenbank überliefern. Und erst dann dürfen wir quasi weiter mit diesen Produkten handeln. Und natürlich, also wir müssen dann quasi wie so eine Risikoanalyse machen von all den Daten, die wir bekommen und ob das auch quasi so stimmt. Und falls irgendwie ein Risiko angenommen wird, dann müsste man nochmal Audits durchführen. Also ich meine, da kommen jetzt einfach alle so bausteinmäßig. Natürlich kann man auch sagen, jedes Unternehmen hätte schon früher anfangen können, wäre es nicht so viel gewesen. Das stimmt auch. Ich glaube, die Umweltaktivisten sagen, wir muss alles noch schneller gehen und irgendwie haben vermutlich alle so ein bisschen recht und ja.
Wenn wir jetzt nochmal so auf das Jahr 24 gucken und vielleicht 25, ich weiß nicht, wie weit du im Vorhinein planst sozusagen oder ihr. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt für euch eben als Handelsunternehmen in der Möbelbranche und für dich eben da als Sustainability Managerin die großen Themen, die ihr jetzt dieses Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr angehen wollt? Neben, das hatten wir schon kurz gestreift, aber das wird wahrscheinlich auch in den Top 5 sein, so die Datenhygiene und die Datenqualität.
Also bei uns die großen Themen 2024, 2025, das eine Thema, also auch anknüpfend an Regulatorik, wir werden nächstes Jahr unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und EUDR, also EU-Entwaldungsgesetz, das greift ja auch ab Ende dieses Jahres, von daher auf der Regulatorikseite sind es diese zwei Themen. Dann das Thema Kategorisierung unseres Sortiments, um eben auch überhaupt mal zu verstehen, wie nachhaltig ist unser Sortiment aktuell. Und entsprechende KPIs auch zu entwickeln. Also wir wollen unseren Umsatz mit nachhaltigen Produkten um so und so viel Prozent erhöhen. Das ist quasi ein weiterer Bereich. Und der dritte Bereich, der auch, ja, ich sag mal, auch so aus dem so ein Innovationsthema auch ist, wir entwickeln gerade eine zirkuläre Eigenmarke, also aus Wertstoffen, die bei uns in der Logistik anfallen, werden wir Einrichtungsgegenstände entwickeln, beziehungsweise diesen Designs und werden dieses Jahr mit dieser Marke live gehen.
Das ist ja total spannend. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Weil dieses ganze Thema Circularity, also Reparierbarkeit, eigentlich so ein bisschen diesem Fast Furniture Trend, hat halt irgendwie auch ein bisschen was dagegen zu setzen, eben dieses Thema Hochwertigkeit eigentlich, und dann vielleicht einfach auch später mal wieder verkaufen, das eben so auch als Gegenentwurf dem entgegenzusetzen, ist natürlich total spannend und ist natürlich am Ende ja eigentlich auch ein wesentlicher Hebel. Und insofern finde ich es natürlich total spannend, dort halt mal zumindest zu erfahren, wie so die ganz High-Level-Idee ist.
Ja, also welche Materialien wir genau einsetzen, wie die Brand heißt, das darf ich leider noch nicht sagen. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, wir werden dieses Jahr live gehen. Und wir haben mit einem ja sehr hochkarätigen Designer zusammengearbeitet. Und es ist auch wirklich ein Produkt, was von A bis Z sehr, sehr nachhaltig ist und gleichzeitig aber einfach auch richtig cool designt und dadurch super sexy.
Teaser ist gesetzt.
Ja.
Da sind wir ja schon mal gespannt, würde ich sagen. Wir geben am Ende unserem Gast auch immer noch mal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du irgendwie noch mal was unterstreichen möchtest oder irgendwas noch nicht loswerden konntest bisher, dann ist das noch mal deine Gelegenheit einfach.
Ja, ich glaube, das eine, was ich super wichtig finde und was einfach dem Thema auch eine, was das Thema einfach wahnsinnig pusht, ist Kooperation. Intern, extern. Also egal, ob das jetzt in unserem Fall zum Beispiel Handelsverbände, Industrieverbände, Wettbewerber, je mehr verschiedene Stakeholder an dem Thema gemeinsam arbeiten, desto größer wird es in der Branche. Und ja, das ist für mich der eine Part, eben Kooperation. Der zweite ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, dass man einfach eine Geschäftsleitung braucht, die dahinter steht. Ansonsten wären, glaube ich, viele der Projekte, die wir hier umgesetzt haben, nicht möglich gewesen. Eben auch Projekte, die auch abseits von Regulatorik sind. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar, da auch einfach so eng mit einer Geschäftsleitung zusammenzuarbeiten, die einfach proaktiv das Thema auch vorantreiben möchte. Und der dritte Part ist, ja, Spaß haben an Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitstransformation und auch an Blockaden, die kommen. Und ja, dieses Thema einfach mit so viel Leichtigkeit und Spaß vermitteln wie möglich.
Ja, ganz herzlichen Dank, Annika, für deine Zeit. Finde ich sehr interessant. Lass uns da gerne noch mal im Austausch bleiben, wie es da weitergeht. Spannende Branche. Und gerade das Thema Zirkularität ist halt sicherlich irgendwie auch ein großes Zukunftsthema da. Vielen Dank.
Danke für deine Zeit.
Ja, danke euch.
'Ist ja mit Annika gesprochen. Sie ist ja Team Lead Sustainability bei Möbel Ehrmann. Was nimmst du denn so mit?
Erstmal nehme ich mit, dass ich mir überhaupt noch nie Gedanken gemacht habe, über die Möbelindustrie. Und dass es da natürlich auch wieder ein ganz eigenes Ökosystem ist, wo man jetzt eben auch, wo ich meine, wir alle miteinander irgendwie aufpassen müssen, dass wir diese Trends, die jetzt, die wir ja hoffentlich irgendwann mal überwinden, wie Fast Fashion, jetzt halt nicht irgendwie noch auch in der Möbelindustrie haben, weil da kommt ja nicht nur, ja, was heißt nicht nur ein bisschen Stoff, sondern das ist ja schon schlimm genug, aber wenn du da halt irgendwie noch viel mehr Rohstoffe verballerst, dass das halt ein Riesenthema ist. Gleichzeitig finde ich halt irgendwie total schön, immer zu sehen, dass wenn die Geschäftsführung beziehungsweise auch die Inhaber, jetzt auch gerade jetzt bei dieser Junior-Ecke, wenn da halt dann irgendwie mehr, also wenn da halt so eine Passion da ist, dass das dann halt dann irgendwie auch wirklich Einzug hält, sein darf, sein muss, also neben diesen Regulatorik-Themen, und dass das natürlich auch dann halt irgendwie schöne Dinge halt irgendwie auch entstehen können. Was nimmst du mit?
Ja, ich habe das auch nochmal überlegt, warum man eher so, oder auch wir viel mehr auf Textil und Mode und so gucken. Aber ich glaube, wahrscheinlich tendieren wir zwar jetzt halt auch speziell nicht dazu, dass man sich eben alle 2 Jahre neu so voll einen neuen Tisch kauft. So, ne? Also ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt im Möbel, um was gekauft zu haben, weil ich liebe es, auf Möbelhäuser zu gehen. Wirklich, das ist fast schon Hobby. Ich könnte Stunden in Möbelhäusern verbringen. Aber ich kaufe da irgendwie halt nichts. Ja, aber ich fand, was sie halt vor allem diesen Punkt, den sie nochmal gemacht hat, dass es halt die Branche braucht, ne? Dass man sich zusammentun muss, dass man schauen muss, wie kann man es eben auch gemeinsam angehen, sich schnell MitstreiterInnen auch sucht, um vor allem, glaube ich, auch sich nicht so allein zu fühlen und gefühlt alles selber von Anfang an machen zu müssen, aber eben auch direkt auch hier klar zu machen, auch dann den Marktbegleitern und so, hey, das ist irgendwie ein wichtiges Thema, wir müssen uns dem jetzt stellen, und da eher dann wieder auf Austausch geht. Das fand ich nochmal eigentlich total cool, dass das da scheinbar auch angekommen ist und eben auch dann so in so einer Rolle, wie sie Annika eben auch lebt, dann eben auch genutzt werden darf. Finde ich total cool.
Ja, ich finde auch gut, die Azubis da halt irgendwie quasi einzubinden. Also das sind ja auch eben zukünftige Führungskräfte natürlich, die da eben ranzuführen. Eben auch gleichzeitig dann halt sozusagen diese Scharren mit den Hufen. Ja, ist ja alles richtig, dass wir jetzt hier irgendwie Excel-Daten einsammeln und da halt irgendwie tolle Tabellen ausfüllen. Aber das müssen wir auf dem Platz auch mal.
Ja.
Also irgendwie, das fand ich irgendwie auch gut. Und das eben auch wirklich, ja, dass es eben diesen zweiten Stream auch braucht, ne? Also wo wir auch das Gefühl halt haben, es passiert jetzt auch wirklich was. Das ist, wir können sie auch mal hinter die Löffel schreiben.
Unbedingt. Ja, nee, das war wieder eine schöne Folge, würde ich sagen. Und ich freue mich erneut wieder auf die nächste. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao.